Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Vielleicht klingt dieser Satz im ersten Moment nüchtern, fast mathematisch, als ließe sich ein Leben berechnen wie eine Formel. Und doch steckt darin eine Wahrheit, die leise wirkt und tief. Schau dich um. Wer sind die fünf Menschen, deren Stimmen du am häufigsten hörst? Wessen Meinungen prägen deine Gedanken? Wessen Zweifel werden zu deinen Zweifeln? Wessen Mut wird zu deinem Mut? Wir glauben gern, wir seien völlig unabhängig, frei, selbstbestimmt. Doch wir sind durchlässig. Für Stimmungen, für Worte, für Erwartungen, für Träume. Wir übernehmen nicht nur Gewohnheiten, wir übernehmen Haltungen. Wir übernehmen Grenzen oder wir übernehmen Größe. Wenn du viel Zeit mit Menschen verbringst, die sich klein machen, wirst du irgendwann beginnen, dich selber klein zu sehen. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die ständig urteilen, wirst du härter, mit anderen und mit dir selbst. Wenn dein Umfeld Angst vor Veränderung hat, wirst du dich fragen, ob deine Sehnsucht nach mehr vielleicht zu viel ist. Aber stell dir vor, du wärst umgeben von Menschen, die an dich glauben, wenn du es selbst nicht kannst. Von Menschen, die dich herausfordern, statt dich zurückzuhalten. Die ehrlich sind, nicht verletzend, sondern stärkend. Die wachsen wollen, die lernen, die träumen, die handeln. Dann würdest du auch wachsen. Nicht, weil du dich verstellst, sondern weil das Beste in dir Raum bekommt. Vielleicht ist diese Erkenntnis unbequem. Denn sie stellt eine Frage, der wir nicht ausweichen können. Wer beeinflusst dein Leben gerade? Bewusst oder unbewusst? Und wirst du dadurch zu der Person, die du sein möchtest? Es geht nicht darum, Menschen abzuwerten. Jeder Mensch trägt seine eigene Geschichte, seine eigenen Kämpfe, seine eigenen Wunden. Aber du darfst entscheiden, wer nah genug an dich herankommt, um deine innere Stimme mitzuformen. Dein Umfeld ist kein Zufall. Es ist eine Entscheidung. Jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Und vielleicht beginnt Veränderung nicht mit einem großen Neuanfang. Vielleicht beginnt sie mit einem Gespräch weniger, mit einem inspirierenden Treffen mehr, mit einem bewussten Ja zu Menschen, die Licht in dein Denken bringen und einem mutigen Nein zu dem, was dich dauerhaft beschwert. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also wähle weise, denn am Ende formt nicht nur das, was du tust, dein Leben, sondern auch, mit wem du es teilst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schnellerwerden-Podcast. Ja, ihr Lieben, was für eine Woche wieder. Unfassbar, es sind so viele Dinge passiert, Ereignisse, die sich gehäuft haben, wo man sich am Ende dann fragt, warum passiert das jetzt genau zu diesem Zeitpunkt? Und dann kommt alles auf einmal. Ne? Also das ist ja dieses klassische Murphys Gesetz. Wenn du einmal in die Scheiße gegriffen hast, dann zieht sich das so durch und man fragt sich eigentlich, warum passiert das alles jetzt? Ne? Es waren ganz, ganz viele Dinge, angefangen von meiner Tochter, die ins Krankenhaus musste, eine Woche lang Krankenhaus. Dann wieder zurückgekommen, dann geht die Spülmaschine kaputt, dann sitzt man plötzlich am PC und man arbeitet und man denkt sich, ah, heute wird die Heizung gar nicht so richtig warm und irgendwie, was ist denn da los? Und dann guckt man in den Öltank, da ist der Öltank leer und es ist auch keine Heizung mehr da. Und ehe der Heizungsmann wieder kommt, ehe Öl kommt, vergehen auch wieder zwei Tage und man sitzt zwei Tage zu Hause in der Kälte. Und was kommt natürlich da hinzu? Ne? Beste Jahreszeit dafür, dass es dann auch kalt ist. Es schneit, es ist kalt, wir haben Minusgrade, man friert sich den Arsch ab. Ja, also alles das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen durch. Zusätzlich auch noch wieder mal ein bisschen Schnüpfchen, ein bisschen Halskratzen in der Nase, was mich auch dazu zwingt, wieder mal einen Gang rauszunehmen, zurückzunehmen. Und dann fragt man sich alles, warum passiert mir das? Aber ich sage ja auch immer, das Leben geht auf und ab, Höhen und Tiefen gehören dazu. Manchmal sind die Phasen des Tiefs vielleicht doch ein bisschen länger, als man sich das Ganze irgendwie gewünscht hat, ja. Aber auch die Phasen gehen wieder vorbei. Und wenn ihr diese Folge jetzt hier hört, dann gibt es heute eine ganz, ganz besondere Überraschung, denn heute wird unser neuer Welpe ins Haus einziehen. Darüber freuen wir uns hier alle zu Hause sehr. Ihr habt die Geschichte vielleicht ja mitbekommen. Also wenn ihr den Podcast regelmäßig hört und verfolgt, dann seid ihr ja so ein bisschen im Thema und im Bilde, was bei mir so abgeht. Letztes Jahr im August, 31. August, ich weiß doch ganz genau, haben wir leider unseren ersten Hund verloren, eine französische Bulldogge, der Paul. Einige von euch kennen Paul ja auch, ist 12 Jahre alt geworden und ja, musste leider von uns gehen. Und die Zeit jetzt ohne Hund, die ganzen Monate, waren schon echt komisch. In dem Dorf, wo man wohnt, trifft man ja sonst immer sehr viele Leute dann mal auf den Straßen. Aber jetzt seit August bin ich eigentlich nicht mehr die Straße rauf und runter gelaufen. Also das, was man morgens, mittags, abends mit dem Hund immer gemacht hat, weil es einfach dazugehörte, ist einfach weggefallen. Und dann geht man nochmal aus dem Haus und guckt so 2-3 Monate später und denkt so, hä, was hat sich denn hier verändert? Plötzlich die Hausfassade anders gestrichen, plötzlich ist da irgendwie ein neuer Baum gepflanzt. Dinge, die man vorher nie gesehen hat, weil man halt eben nicht mehr da langgelaufen ist. Und jetzt kommt aber ein neuer Hund ins Haus und es wird eine Kontinentaldogge. Falls ihr noch nicht wisst, was eine Kontinentaldogge ist, schaut sie euch mal an. Deswegen kommt wieder Schwung in die Bude. Es wird jetzt wieder nicht langweilig. Also langweilig ist es nie. Kommt ja immer was dazu. Aber das gibt mal wieder neben den ganzen Murphy-Gesetztagen vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr Freude und Lust und Lebenslaune hier zu Hause. Über was will ich heute mit euch sprechen? Und zwar geht es heute wieder um das Thema Motivation. Und wir haben ja auch schon mal ein bisschen über Motivation oder regelmäßig auch über Motivation gesprochen. Und heute geht eigentlich darum, warum du wirklich läufst. Ja, so ein bisschen der Motivkompass im Laufsport. Es gibt, ich weiß nicht, welche Folge es war, ist schon ein bisschen länger her, aber da habe ich über die mentalen Stärke und die Bereiche gesprochen, die uns letztendlich prägen, warum wir so sind, wie wir sind, welche Eigenschaften wir haben und was das Ganze auch mit dem Laufsport zu tun hat. Und dann gehen wir so bestimmte Punkte einfach mal durch. Und vielleicht ist was für dich dabei, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich so trainiere und warum ich dann vielleicht auch doch die ein oder anderen Probleme mit mir rumtrage. Vielleicht stressen mich manchmal Vergleiche mit anderen. Warum stresst mich, dass ich keine neue Bestzeit erreiche? Warum stresst es mich, wenn ich nach Trainingsplänen trainieren muss? Warum stresst es mich, wenn ich keinen Trainingsplan habe? Und so weiter und so fort. Alles das heute in dieser Folge. Und ja, ich würde sagen, kurzes Intro wieder und dann starten wir auch direkt rein in die neue Folge. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland. Und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde beim Laufen und im Leben. Ja, starten wir rein. Warum Motivation im Laufsport oft missverstanden wird. Also alle reden ja von Motivation und von Zielen und von schneller werden. Aber oft wird das Ganze halt eben auch so ein bisschen missverstanden, beziehungsweise wenn jemand den Wunsch äußert, er hat bestimmte Ziele, dann kann man die manchmal nachvollziehen, weil man vielleicht ähnliche Ziele hat, aber manchmal sind die Ziele vielleicht gar nicht an eine Bestzeit gekoppelt, sondern haben etwas damit zu tun, dass man einfach gesünder unterwegs ist oder vielleicht auch ein paar Kilos abnehmen möchte mit dem Laufen. Und jeder hat ja so ein anderes Ziel, was er verfolgt. Und deswegen sprechen wir im Laufsport eigentlich ständig über, sind es Trainingspläne, sprechen wir über bestimmte Intensitätszonen, wir sprechen ganz, ganz viel über das Thema VO2 Max. Wir sprechen aber auch viel über die Periodisierung, da ist das Wort wieder, ja, also um die Struktur im Lauftraining. Aber wir sprechen eigentlich fast nie über die Frage, warum trainiere ich eigentlich so, wie ich trainiere? Warum beispielsweise liebt der eine Wettkämpfe? Und warum braucht jemand vielleicht ständig neue Reize? Warum läuft jemand vielleicht nur in der Gruppe und nie alleine? Warum bekommt jemand Stress, wenn der Trainingsplan nicht aufgeht? Und die Antwort liegt nicht im Trainingsplan, sie liegt letztendlich in deinem neurobiologischen Motivsystem. Und dieses neurologische Motivsystem, das schauen wir uns heute genauer an. Und ich bin ja ein großer Fan von Dirk Eilert, von dem Motivkompass, und das trifft eigentlich immer den Nagel auf den Kopf. Und seit ich damit arbeite, seitdem ich als Coach unterwegs bin, hilft das unglaublich gut, eine Selbstreflexion an den Tag zu legen, ja, um sich selber einzuordnen, aber es hilft auch, andere Menschen besser zu verstehen, um letztendlich da auch als Coach dann mit bestimmten Bereichen, ja, mit Coaches zu arbeiten. Denn am Ende des Tages entscheidet nicht der reine Trainingsplan über den Erfolg oder den Misserfolg. Manchmal sind es solide Trainingseinheiten, die man gemacht hat, aber das Coaching dahinter hat einen großen, ja, einen ganz, ganz großen Wert, weil man vielleicht die gesprochenen Worte, die man mit seinen Athleten sagt, die führen letztendlich zu stabilen neurobiologischen Mustern im Körper, dass man einfach bestimmte Worte hört, die einem vielleicht die nötige Sicherheit geben, die vielleicht jemanden die nötige Freude geben oder vielleicht die richtigen Ziele geben, um letztendlich besser mit dem Training eben umgehen zu können, um damit eben die Ziele zu erreichen. Und dann können zwei Leute im Prinzip einen individuellen, perfekt auf sich abgestimmten Trainingsplan haben, aber am Ende wird derjenige besser abschneiden, der eben im Bereich, ja, dieses Motivsystem eben auf neurobiologischer Ebene besser, ja, bedient wird. Und unser Verhalten wird letztendlich durch vier, ja, in dem Bereich sind es eben vier grundlegende Motivsysteme gesteuert. Und diese Systeme, die gibt es schon seit Millionen von Jahren. Also seitdem es den Homo sapiens gibt, gibt es diese Systeme. Und es geht in erster Linie immer darum, dass es ums Überleben geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges Motiv. Es geht eigentlich immer im Leben darum, dass wir ums Überleben kämpfen. Wie das heutzutage aussieht, ja. Früher war es das wilde Tier. Heute ist es vielleicht der Trainingsplan, der vielleicht einen in die Knie zwingt, wo man sagt, boah, hoffentlich überlebe ich diese Trainingseinheit. Dann geht es immer um ein Statussymbol. Welchen Status nehme ich in der Gesellschaft ein oder welchen Status gebe ich mir selbst oder womit identifiziere ich mich? Wenn du dich über deine Freizeit, über deinen Sport, über dein Laufen dir selber eine Identität gibst oder einen Status gibst, ja, und das macht halt etwas mit dir, weil Laufen gibt dir etwas. Und wenn du dann vielleicht mal nicht mehr laufen kannst, weil du verletzt bist und dieses Laufen bricht komplett weg, dann fehlt dir halt eben auch dieses gewisse Statussymbol, was du sonst mit dem Laufen hast, das bricht dann komplett weg und du stehst dann da wie Ochs vom Berg und du bist total verzweifelt und du kannst eigentlich nicht das machen, was du liebst und dann bricht so eine große Stütze in deinem Alltag weg und du fühlst dich manchmal leer. Und das nur, weil dir das Laufen fehlt, weil es dein größtes Statussymbol war, was du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast. Das ist der zweitwichtigste Punkt. Dann haben wir ja natürlich auch das Thema Bindung. Ja, also auch hier steckt ein ganz, ganz wichtiges Hormon drin. Das sprechen wir gleich nochmal an. Das ist Oxytocin. Aber auch die Bindung. Ja, also ein ganz wichtiges, ein Urinstinkt ist auch, dass wir uns mit Menschen verbinden können. Also das brauchen wir auch. Und natürlich haben wir auch evolutionär gesehen, brauchen wir auch immer Entwicklung. Wir brauchen immer einen Fortschritt. Unsere Technik wird immer weiterentwickelt. Trainingssysteme werden weiterentwickelt. Produkte werden weiterentwickelt. Also Entwicklung hat auch einen ganz, ganz großen Stellenwert, gerade auch beim Laufen oder im Training. Das ist ja auch der Grund, warum du vielleicht einen Trainingsplan verfolgst, um dich vielleicht entwickeln zu wollen. Und im Gehirn läuft das letztendlich über zentrale Botenstoffe. Und die Botenstoffe sind letztendlich irgendwo auch Hormone. Wenn wir über Entwicklung sprechen, also wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir neue Ideen haben, wenn wir kreativ sind, dann ist das in der Neurochemie, sprechen wir davon, über das Dopamin. Also Dopamin, unser Glückshormon, was immer dann produziert wird, wenn es um Wachstum und Entdeckung in unserem Leben geht. Wenn wir aber über Durstsetzung sprechen, also dieses Motivsystem hat im Prinzip diese vier Faktoren. Also es geht einmal um die Bereiche Überleben, Status, Bindung und Entwicklung. Und diese Motive, die dahinter stecken, sind letztendlich Entwicklung, Durchsetzung, Bindung und Ordnung. Entwicklung ist das erste, habe ich gerade gesagt, das ist das Dopamin, ja, unser Glückshormon. Und das steht für die Funktion Wachstum und Entdeckung. Dann haben wir natürlich auch Durchsetzung. Und Durchsetzung, wenn wir klare Dinge haben, die wir umsetzen wollen, wenn wir klare Ziele haben, dann müssen wir uns in unserem Leben natürlich auch irgendwo durchsetzen. Und da spricht man in der Neurochemie von dem Hormon Testosteron, das männliche Hormon. Ja, also Männer haben da einen erhöhten Testosteronspiegel, ja, aber Frauen haben auch einen Testosteronspiegel, nicht so hoch wie Männer. Und umgekehrt, das gibt es natürlich auch, Östrogen, das weibliche Hormon, ne? Auch Männer haben weibliches Hormon, aber auch da in einer anderen ausgeprägten Form sozusagen. Und dieses Testosteron steht immer in der Funktion für Wettbewerb und Status. Deswegen passiert es ja auch oft, dass Männer oft sich Ziele setzen mit ihren Kumpels zusammen und sagt, hey, ich wette mit dir, dass ich den Halbmarathon schneller laufe als du. Wenn man Frauen untereinander kommunizieren hört, dann machen die es in der Regel nicht, dass sie sagen, hey, ich laufe den Halbmarathon schneller als du. Da setzt man sich in der Regel gemeinsame Ziele und sagt, hey, komm, lass uns das gemeinsam machen. Und bei Männern ist es so, hey, lass uns das auch gemeinsam das machen, aber am Ende des Tages zählt, wer von uns beiden schneller ist. Ja, das ist der große Unterschied. Liegt irgendwo ein Stück weit in der Evolution, liegt ein Stück weit auch an dem Hormon Testosteron, was die Männer einfach manchmal im Überfluss haben und manchmal einfach auch Entscheidungen treffen, wo man auch ehrlicherweise auch als Mann dann schon mal die Hände über den Kopf schlagen muss, wo man sagt, das ist ja wieder typisch Mann, warum das so ist. Aber ja, da haben wir wenig Mitspracherecht, wie die Welt uns die Hormone verteilt hat. Dann haben wir Thema Bindung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, ne? Weil immer wenn wir uns mit Menschen verbunden fühlen oder wenn wir auf die Welt kommen, wenn Kinder auf die Welt kommen und die Bindung zur Mutter aufbauen, dann sprechen wir über das Hormon Oxytocin und das steht für Gemeinschaft und Sicherheit. Und das allerletzte, das ist Ordnung, das Motivsystem Ordnung, und hier sprechen wir das Thema bzw. das Hormon Cortisol an, unser Stresshormon. Immer dann, wenn unser Leben nicht mehr in geregelten Bahnen läuft, also wenn es die Ordnung verliert, dann haben wir ein Stück weit irgendwo Stress. Cortisol macht sich bereit und da geht es um die Funktion Kontrolle und Stabilität. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig. Keines dieser Systeme ist gut oder schlecht. Aber jedes kann im Laufsport zu einer Stärke oder einem Problem werden. Und jetzt schauen wir uns mal den Motivkompass im gesamten Konstrukt an und wie die einzelnen Bereiche miteinander zusammenhängen. Ich habe ja gerade die vier Bereiche genannt, ne? Also Entwicklung, Durchsetzung, Bindung und Ordnung und die zugehörigen Hormone, das ist Dopamin, Testosteron, Oxytocin und Cortisol. Und die stehen irgendwie natürlich alle im Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang, manchmal hat man eine stärkere Ausprägung vielleicht in Richtung Entwicklung, manchmal hat man eine stärkere Ausprägung in Bindung. Manchmal haben wir vielleicht auch, weil wir keinen Plan haben. Manchmal bricht uns vielleicht auch die Ordnung weg. Also dieses System ist nicht starr, sondern in bestimmten Bereichen in unserem Leben sind wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Es gibt einfach Dinge, die stressen uns mehr. Manche stressen uns weniger. Manche bereiten uns mehr Freude. Manche bereiten uns weniger Freude. Und das immer in einem Kontext, der auch immer variabel ist. Also es gibt immer situationsbedingt diesen Kompass, der letztendlich dazu führt, dass wir ein bestimmtes Handlungsmuster haben, was auf die Situation gemünzt ist, was mit unserer Situation passt. Und wenn wir uns diesen Kompass mal in Zusammenhang anschauen, ist der immer in Farben sortiert. Ja, es gibt also diesen gelben, den roten und den blauen und den grünen Bereich. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Persönlichkeitsentwicklung. Und die haben aber einen direkten Zusammenhang. Wenn wir bei dem Thema der Entwicklung bleiben, da wo Dopamin zu Hause ist, das Hormon, dann geht es immer um Inspiration und Leichtigkeit. Das, was ist da zu Hause, wenn wir von Werten sprechen, was ist da zu Hause? Wann hat jemand, wann ist dieser Entwicklungsbereich, wann wird Dopamin ausgeschüttet? Immer dann, wenn wir vielleicht abenteuerlustig sind, immer dann, wenn wir neugierig sind, immer wieder dann, wenn wir vielleicht träumen oder wenn wir für bestimmte Dinge offen sind, immer dann ist dieses Feld aktiv und es wird auch irgendwo Dopamin ausgeschüttet. Auf der anderen Seite gibt es ja dann aber auch dieses Motiv Durchsetzung, und hier sprechen wir von Durchsetzung und Einfluss. Und was ist hier zu Hause? Hier geht es immer um Wettkampf, hier geht es um Leistung, hier geht es um Kraft, hier gibt es irgendwo um Status, hier geht es um Dominanz, hier geht es um Erfolg. Und immer wenn diese Dinge präsent sind, dann ist Testosteron aktiv. Und wenn beides gegeben ist, ja, das heißt, wenn wir von irgendwas inspiriert sind, wenn wir uns vielleicht in ein neues Abenteuer wagen und wir das vielleicht mit einem Wettkampf koppeln, ja, das heißt, wenn wir das Ziel haben oder wir stellen uns vor, ich will meinen ersten Halbmarathon rennen, das hast du dir als Wunschvorstellung oder du hast das in deinen Träumen dir ermalt und du triffst jetzt die Entscheidung, ja, ich mache einen Wettkampf mit und ich will einen Halbmarathon laufen. Und wenn beides gegeben ist, dann kommen wir in die Aktion, ja, und dann fangen wir an, Dinge umzusetzen. Und immer, wenn du in dieser Inspiration, in dieser Leichtigkeit bist und immer, wenn du Einfluss und Durchsetzung hast in dieser Situation, dann wirst du immer eine gute Aktion in deinem Leben machen. Ganz egal, was es ist. Wenn du gute Aktionen machst, bist du in der Regel immer, ja, inspiriert, bist du immer neugierig, bist du immer offen und du hast auch einen Plan, du weißt, was du jetzt umsetzen willst, was die nächsten Schritte sind. Und das ist immer ein gutes Zusammenspiel dieser beiden Felder. Jetzt gibt es natürlich auch noch die anderen Bereiche, die miteinander wirken. Wenn wir jetzt von Einfluss und Durchsetzung sprechen, ja, wenn wir ja diesen Leistungsgedanken haben, wenn wir diesen Wettkampffokus haben und wir jetzt auch noch den anderen Bereich, die Ordnung und Stabilität damit reinnehmen. Und bei Ordnung und Stabilität, was ist da zu Hause? Da ist im Prinzip die Sicherheit zu Hause, da ist die Sorgfalt zu Hause, da ist die Struktur zu Hause, da ist die, dass jemand sparsam ist, da ist die Geduld zu Hause, da ist ein logisches Verständnis für Dinge, wie sie funktionieren zu Hause. Und wenn du jetzt dich auf einen Wettkampf vorbereitest, ja, und wenn du im Prinzip eine Struktur in deinem Trainingsplan hast, dann hast du erstmal eine komplette Kontrolle über diese Situation. Und immer wenn das gegeben ist, also wenn du einen Einfluss auf die Situation hast und wenn du genug Sicherheiten hast, dann hast du dein Leben, dann hast du die Situation unter Kontrolle. Ja, also wenn eins von beiden tatsächlich wegbricht, also wenn du jetzt merkst, du hast zwar Einfluss auf die Situation, du kannst trainieren, aber du hast nicht mehr die Sicherheit, was für Trainingseinheiten du machen sollst. Du trainierst jetzt irgendwie und dir bricht diese Sicherheit irgendwo weg, dass du nicht mehr weißt, ist es jetzt irgendwie ein guter Trainingsplan, ist es jetzt eine schlechte oder eine gute Trainingseinheit, was passiert dann? Ein Feld ist nicht mehr gegeben und schon bricht die Kontrolle weg. Und wenn du manchmal das Gefühl im Leben hast, aktuell hast du so irgendwie keine Kontrolle mehr über das, was du tust, dann fehlt dir wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit entweder vielleicht das Ziel oder der Einfluss auf die Situation. Du willst vielleicht gerne für einen Wettkampf trainieren, das ist gegeben, aber du hast nicht mehr die Möglichkeiten, weil du nicht mehr trainieren kannst, weil du krank bist, ne? Dann bricht das vielleicht irgendwas weg und schon ist die Kontrolle flöten gegangen. Deswegen sollte man immer gucken, dass man alle Felder zusammenhält. Und wenn wir die Ordnung und Stabilität haben, und dann auch die letzte Achse, und das ist ja das Feld von der Bindung, also da, wo das Oxytocin zu Hause ist, also die Gemeinschaft. Hier sprechen wir auch immer von Harmonie und Geborgenheit. Was ist hier zu Hause? Hier ist zu Hause das Mitgefühl, hier ist zu Hause die Herzlichkeit, hier ist das Thema Nähe, Fürsorge, Bescheidenheit, Zugehörigkeit, Glückseligkeit, also alles das, was damit zu tun hat, dass es andere Menschen gibt und man sich mit anderen Menschen auch verknüpfen kann. Und wenn du in deinem gewohnten Umfeld bist und dein Training machst, zu Hause in deinem Gym, wo du die Leute kennst, wenn du in deiner Laufgruppe bist mit den Leuten, die du kennst, wenn du mit den gleichen Leuten zum Training gehst, dann hast du irgendwo ja diese Harmonie, diese Zufriedenheit, dieses Wohlbefinden. Und wenn du dann auch noch eine richtige Struktur oder einen Plan hast, wenn du weißt, du kannst jede Woche zum Laufkurs gehen, da sind immer dieselben Leute, dann hast du einmal die Ordnung und die Stabilität, du hast also die Sicherheit, dass es regelmäßig stattfindet. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Harmonie und Geborgenheit. Dann kommt dein System auch irgendwo zur Ruhe. Und immer wenn du zur Ruhe kommst, also wenn du dich innerlich ausgeglichen fühlst und die Ruhe hast, dann hast du mit einer großen Wahrscheinlichkeit sehr viel Sicherheit gerade in deinem Alltag und du hast auch die richtigen Menschen um dich herum oder du fühlst dich wohl und geborgen, weil dann kommt das System zur Ruhe. Und der letzte Bereich, da sprechen wir jetzt von Harmonie und Geborgenheit und auch nochmal von Inspiration und Leichtigkeit, also wir sprechen von Oxytocin und Dopamin. Und man sagt ja auch so schön, Liebe geht durch den Magen. Also immer dann, wenn wir kreativ sind, wenn wir abenteuerlustig sind, wenn wir Dinge unternehmen und wir auch noch das mit anderen Menschen tun, dann kommen wir in den Genuss. Und immer wenn du bestimmte Dinge genießen kannst, dann warst du wahrscheinlich sehr inspiriert. Du hattest sehr viel Freude bei den Dingen, die du getan hast. Und es waren die richtigen Menschen dabei und du hast dich verbunden gefühlt mit dem, was du letztendlich tust. Und so entsteht dieses Konstrukt von diesem Motivkompass. Und wenn wir jetzt natürlich unterschiedlich gepolt sind, wenn wir jetzt immer nur diesen Wettkampfgedanken haben oder wenn wir immer nur, egal wie, Hauptsache jede Trainingseinheit macht Spaß, ist abwechslungsreich, man will die tollsten Wettkämpfe, die spektakulärsten Wettkämpfe mitmachen, dann triggert man damit immer andere Bereiche. Und es gibt halt eben in deiner Veranlagung, gibt es halt eben Bereiche, die manchmal mehr anspringen und manchmal weniger. Und wir gucken uns jetzt auch nochmal die Zusammenhänge an und was das mit dem Laufsport eigentlich so zu tun hat. Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Bereiche an, ja, also die einzelnen Bereiche von Dopamin, Testosteron, Oxytocin und Cortisol. Und wir fangen mit dem Dopamin an. Also Dopamin ist letztendlich der Entdecker im Laufsport, ja. Also was Dopamin wirklich macht, also Dopamin entsteht nicht bei Belohnung, sondern bei Erwartung und Fortschritt. Das bedeutet so viel wie, wir haben ein Ziel plus eine gewisse Unsicherheit plus Aussicht auf Erfolg. Das bedeutet letztendlich, wir haben die Motivation. Ja? Im Laufsport bedeutet das so viel wie eine neue Bestzeit, eine neue Distanz, eine neue Strecke, die ich laufe, eine neue Trainingsmethode, die ich habe oder einfach meine Leistungsentwicklung. Und warum brauchen wir ein Ziel plus die Unsicherheit? Weil wenn wir ein Ziel haben und das Ergebnis ist klar, plus wir haben die Aussicht auf Erfolg, dann haben wir keine Motivation mehr. Dann bricht das so im Prinzip weg. Und warum ist das so? Früher dachte man, Dopamin gleich Belohnung. Heute wissen wir aber, Dopamin reagiert vor allem auf Belohnungserwartung und Vorhersagefehler. Das bedeutet so viel wie, wenn etwas genauso kommt wie erwartet, dann haben wir weniger Dopaminausstoß. Wenn etwas besser oder unvorhersehbar ist, dann haben wir einen hohen Dopaminausstoß. Das bedeutet, das System liebt Möglichkeiten, das System liebt Potenzial, das System liebt Spannungen und das System liebt Unklarheiten mit positiver Aussicht. Und warum Unsicherheit entscheidend ist, kann ich dir an einem einfachen Beispiel erklären. Jetzt stell dir mal zwei Dinge vor. Szenario 1, das ist 100% sicher. Also du weißt mit einer absoluten Sicherheit, du wirst die 10 Kilometer in 48 Minuten laufen. Dann gibt es im Prinzip keine Überraschung, kein Risiko und auch keinen Spielraum. Und wie ist die Motivation? Sie ist eher mittelmäßig. Jetzt kommt das zweite Szenario, 60% realistische Chance. Das heißt, du weißt, vielleicht schaffe ich 47 Minuten 30 auf die 10 Kilometer, vielleicht auch nicht. Was entsteht jetzt? Jetzt entsteht Spannung, jetzt entsteht Fokus, jetzt entsteht Aktivierung und jetzt entsteht Energie. Und warum ist das so? Weil dein Gehirn berechnet, hier könnte eine Verbesserung kommen. Und genau diese Möglichkeit triggert dieses Dopamin. Und das entstand ganz, ganz weit, wenn wir zurückblicken, ne? Also in der Evolution weit zurückgehen, das ist immer schon so gewesen, weil unsere Vorfahren mussten im Prinzip immer neue Gebiete erkunden. Sie brauchten immer neue Nahrungsquellen, die sie suchen mussten. Und sie mussten irgendwie auch Risiken kalkulieren. Und wenn alles sicher gewesen wäre damals, hätte es keinen Grund zur Entwicklung gegeben. Ja, also dann wäre ja alles cool gewesen und man wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie sich weiterentwickeln zu wollen. Deswegen, das Gehirn wurde darauf trainiert, Unsicherheit mit potenzieller Belohnung gleich Aufmerksamkeit und Energie. Und was passiert eben bei völliger Sicherheit? wenn ein Ziel zu sicher ist, dann gibt es eben keine Spannung, es gibt keine Aktivierung, es gibt kaum Lernanreiz und es gibt auch keine Anpassungsdynamik. Im Laufsport bedeutet das so viel wie, wenn du immer nur 80% läufst, ohne Herausforderung, dann stagnierst du irgendwann. Das System sagt dir, hier gibt es nichts zu holen. Und was passiert bei zu viel Unsicherheit? Ganz wichtig, Unsicherheit funktioniert nur, wenn sie kontrollierbar erscheint. Wenn die Unsicherheit zu groß ist, Beispiel, ich habe nur 5% die Chance, den Marathon zu finishen, dann springt nicht das Dopamin an, sondern dann springt Cortisol an, also unser Stresshormon, und das wäre dann wieder das andere Feld. Also hier haben wir keine Motivation. Und der optimale Motivationsbereich, das nennt man auch so viel wie der optimale Erwartungsraum. Sehr grob könnte man sagen, unter 30% Erfolgschance greift das Angstsystem. Ja, also wenn wir nur etwas zu 30% erreichen, dann wirkt halt eben eher Stress. Wenn wir zwischen 40% und 70% Erfolgschancen haben, dann haben wir hier so eine maximale Dopaminausschüttung. Und wenn wir über 90% Erfolgschance haben, dann wird uns sehr schnell langweilig. Deshalb sind gute Trainingsziele immer die, die realistisch ambitioniert sind, die erreichbar sind, aber nicht sicher, die messbar sind und die emotional relevant sind. Und jetzt vielleicht auch noch die Übertragung auf den Laufsport, warum letztendlich Wettkämpfe so motivierend sind. Erstens, weil sie ja eine kontrollierbare Unsicherheit geben. Es erlaubt Vergleiche mit anderen. Es können immer Überraschungen passieren und die Entwicklung ist einfach messbar. Und warum verliert man jetzt so schnell die Motivation bei immer gleicher Geschwindigkeit? Weil Vorhersage komplett stabil wird, es keine Vorhersagefehler geben und im Prinzip dann auch kein Dopamin ausgeschüttet wird. Kommen wir also zurück zum Dopamintyp, also der Entdecker im Laufsport. Und so ein typisches Laufverhalten ist für diese Leute, du meldest dich spontan zum Beispiel für irgendeinen Volkslauf an, du änderst deinen Trainingsplan, vielleicht weil er langweilig wird, und du brauchst Fortschritt, weil du sonst einfach die Motivation verlierst. Ja, das ist so der klassische Dopamintyp, ja, der gelbe Typ. Jetzt gibt es aber auch bei diesem Typen vielleicht so zwei Bereiche, die vielleicht so ein bisschen kritischer sind, auf die man mal achten sollte, wenn man sich da irgendwo wiederfindet. Also erstens haben wir auch häufig in diesen Bereichen Überlastung durch eben andere Reize, die wir setzen. Also was ganz wichtig ist, das wisst ihr auch, das Herz passt sich eigentlich immer schneller an als Sehnen und Knochen. Und jetzt haben wir das Problem, du fühlst dich fit, ja. Was machst du automatisch? Du erhöhst die Intensität, ja, weil du irgendwie gerade denkst, hey, ist cool und ich kann noch ein bisschen mehr machen. Was heißt das? Also Strukturen sind noch nicht ganz angepasst. Das bedeutet, Herz-Kreislauf-System kommt hinterher. Du merkst auch erstmal nicht, dass du vielleicht zu viel Belastung hast. Das heißt, irgendwann passiert es eben, dass Probleme entstehen, eine Reizung, Sehnenprobleme, es gibt eine Stressreaktion. Und das Problem an der Sache ist nicht Disziplinmangel, sondern eher diese Dopaminübersteuerung. Und das passiert ganz vielen, die immer sagen, ach ja, es läuft ja ganz gut, ich will mehr machen. Und das ist eben bei diesen Menschen sehr kritisch. Sie neigen halt eben dazu, immer mehr machen zu wollen. Und der zweite Punkt, der ist auch wichtig, wenn es darum geht, irgendwann kommen wir an so einen gewissen Punkt, dann erreichen wir ein Plateau. Und ein Plateau aus physiologischer Sicht ist irgendwo notwendig. Ja, also wir haben Wachstum, wir haben eine Stagnation, dann haben wir wieder Wachstum, Stagnation. Aber Dopamin, unser Belohnungssystem, interpretiert immer einen Stillstand als Rückstand. Also immer, wenn wir das Gefühl haben, wir stehen still, ist das ja erstmal überhaupt nicht dramatisch. Wir halten vielleicht über einen gewissen Zeitraum unser Gewicht. Wir halten vielleicht über einen gewissen Zeitraum unsere VO2 Max. Und man denkt dann, boah, ich habe jetzt schon 6 Wochen trainiert und meine VO2 Max bleibt irgendwie immer gleich. Und dann wird das immer irgendwie als, hey, da passiert ja gar nichts mehr, als Rückschritt letztendlich betrachtet. Und das sind die typischen Gedanken, die man dann hat. Das Ganze bringt nichts mehr oder ich brauche eben wieder härtere Reize. Ja, und jetzt vielleicht noch zu guter Letzt für den Dopamintypen vielleicht so ein paar Tipps, die es braucht, um damit besser umgehen zu können. Also wichtig ist, dieses Dopamin braucht immer Fortschritt. Aber Fortschritt braucht auf der anderen Seite auch immer Geduld. Und das ist immer dieser Zwiespalt. Die meisten haben keine Geduld und versuchen dann fangen wieder zu früh an, nach einer Erkältung zu früh wieder anfangen oder vielleicht doch zu viele Intervalle machen, anstatt vielleicht den lockeren Dauerlauf zu machen, ne? Deswegen bau dir bewusst vielleicht, arbeite in Blöcken, wo man sagt, die nächsten 4 Wochen mache ich jetzt nur Grundlage, die nächsten 4 Wochen mache ich maximal einmal eine V2-Max-Session. Bau dir auf jeden Fall auch genug Spielräume ein, wo man sagt, okay, das ist der Bereich, jetzt kann ich nochmal was anderes machen. Das ist total wichtig für Leute, die sehr stark ja nach diesem Dopamin irgendwie Ausschau halten, die irgendwie immer neue Reize brauchen, die eine schnellere Entwicklung haben wollen. Und du musst einfach wissen, dass Plateaus einfach dazugehören und manchmal geht es halt eben nicht nur bergauf, manchmal braucht es halt eben auch ein kleines Plateau, um dann wieder neue Reize zu setzen, um dann die nächsten Schritte einzuleiten. Und messe Fortschritte vielfältig. Ja, also schau nicht immer nur nach deiner Herzfrequenz oder schau nicht nur immer nach deiner Pace, weil Fortschritt passiert in ganz, ganz vielen Bereichen. Vielleicht waren es die nächsten 4 Wochen, dass du vielleicht nicht schneller geworden bist, sondern vielleicht hast du in den kommenden 4 Wochen hast du ein bisschen was an deiner Ernährung verändert und du hast jetzt ein besseres Essverhalten. Vielleicht hast du aber auch an deiner Lauftechnik gearbeitet und du hast in den letzten 4 Wochen deine Lauftechnik optimiert. Dann bist du erstmal nicht schneller geworden oder bist eine schnellere Pace gelaufen. Aber oft haben wir immer nur diesen einen Blick für dieses eine Ziel und es geht immer darum, ich muss vielleicht schneller werden, anstatt eben auch mal ganzheitlich drauf zu gucken. Das sind im Prinzip die kleinen Strategien oder Tipps, auf die du mal achten kannst, wenn du sehr stark Dopamin gesteuert bist, wenn du der gelbe und der inspirierte Typ bist. Kommen wir jetzt zum zweiten Typen, der Testosterontyp, ja, also der Wettkampftyp. Und der Testosterontyp, der reagiert immer auf Vergleiche, der guckt auf Hierarchien, wer ist ganz oben, wer ist ganz unten, wer hat was zu sagen, wer ist Vorreiter im Training, in welchem Coaching bin ich bei dem und dem Coach oder bin ich bei dem und dem Coach, was macht die Konkurrenz und im Wettkampf steigt Testosteron einfach messbar an. Und so typische Laufmuster sind eigentlich, du kennst deine Bestzeiten genau, du planst das ganze Jahr über Wettkämpfe, das ist eigentlich dein Hauptantrieb, ja. Und du kennst auch vielleicht, wenn wir bei Strava bleiben, alle Strava-Segmente, ja, du holst dir überall die Krone, hast auch vielleicht da die neuesten Gadgets am Start und du machst eine Leistungsdiagnostik und du willst einfach bis ins Detail das Maximale aus dir rausholen. Ja, das ist im Prinzip der Testosterontyp. Die Schattenseiten von diesem Typen ist letztendlich immer Übertraining durch letztendlich Identifikation. Was meine ich damit? Also wenn Identität gleich Leistung ist, dann wird eben Regeneration als Schwäche erlebt. Und das passiert ganz oft, dass man immer noch eine Trainingseinheit mehr macht, weil wenn du mal zu viel Pause machst oder einen ganzen Tag Rest Day, dann hat man vielleicht das Gefühl zu sagen, oh, ich habe jetzt weniger gemacht, jetzt wird meine Leistung weniger und wenn meine Leistung weniger ist, dann fällt die Identität weg, dass ich ja eben so dieser Wettkampfsportler bin und dass ich das Maximale aus mir herausholen will und dann wird es eher als Schwäche angesehen. Und das ist so ein bisschen die Schattenseite von den Menschen, die sehr starke Ziele haben, dass sie sich wirklich da drin verrennen und halt oft ins Übertraining rutschen und dann sich wundern, warum sie dann nachher keine Leistung mehr bringen, weil sie halt eben das System überfordern. Was passiert hier noch? Also der Sympathikus, der für die Anspannung sorgt, der ist halt eben dauerhaft aktiv. Darunter leidet dann wahrscheinlich auch der Schlaf, weil man nicht mehr so gut schlafen kann. Dann fällt die HRV, also die Herzfrequenzvariabilität, fällt ab und dann beginnt die Leistung zu stagnieren, trotz immer mehr und mehr Training. Welche konkreten Strategien gibt es jetzt für den Typen? Ich nenne es meistens immer so ABC-Ziele, dass man sich die definiert. Also es gibt vielleicht das große Hauptziel, der Marathon Ende des Jahres, da muss alles passen, das ist Ziel A. Dann gibt es aber auch noch Ziel B und Ziel C, dass man sich so eben auch kleinere Ziele definiert, dass das Große und Ganze natürlich irgendwo noch da ist, aber man auch kleinere Teilziele hat, die letztendlich auch ja zielbasiert sind, dass man weiß, okay, das ist ein Fokus, den ich drauf habe, aber ist vielleicht in der Priorität nicht ganz so wichtig wie dieses Hauptziel. Weil wenn ich nur dieses eine Hauptziel habe, dann wird der Fokus sehr eng, dann wird es besonders anstrengend, weil man halt eben alles nur auf eine Karte setzt. Und wenn man aber eben mehrere kleine Teilziele hat, in ABC-Ziele aufgeteilt, dann hilft das so, auf das große Ganze zu blicken. Dann hat man immer noch das Hauptziel im Hintergrund, ja. Aber man hat trotzdem immer so kleine Meilensteine, die wir erreichen können. Dann ist ganz wichtig, dass man Prozessziele statt nur Ergebnisziele hat. Auch hier ist es so, man sollte nicht immer nur sagen, okay, wie war das Ergebnis beim Wettkampf? Habe ich jetzt eine neue Bestleistung? Sondern welche Prozesse haben denn so alle stattgefunden? Ne? Wo bin ich denn? Ist mein Schwellentraining besser geworden? Bin ich vielleicht doch besser geworden im Grundlagen-Ausdauertraining? Ist vielleicht meine Stabilität besser geworden, weil ich jetzt mehr Stabi und andere Übungen mache? Ist vielleicht meine Beweglichkeit besser geworden? Ne? Also auch das sind nicht nur Ergebnisziele, sondern halt eben prozessorientierte Ziele. Und die helfen dir auch, dass du halt eben nicht nur auf dieses große Ganze am Ende des Jahres oder beim Wettkampf darauf hinfieberst, sondern halt eben die ganze Reise als einen Prozess siehst und es immer halt ganz, ganz viele kleine Meilensteine eben gibt. Dann, was auch ganz wichtig ist, die Regeneration als ganz klare Leistung definieren. In der Ruhe liegt die Kraft, in der Regeneration werden wir besser und Regeneration ist genauso wichtig wie hartes Training. Und das musst du dir einfach auf die Fahne schreiben, dass wenn du sehr stark zielorientiert bist, dann solltest du auch sehr stark auf deine Regeneration achten, weil die macht am Ende das Große und Ganze aus. Kommen wir zum dritten. Das ist der Oxytocin. Das ist im Prinzip der Gemeinschaftsläufer. Hier geht es um Nähe, hier geht es um Vertrauen und im Prinzip geht es hier um das Laufen in der Gruppe, so könnte man es auch nennen. Und typische Muster von diesen Leuten sind, also du liebst Vereinsläufe, du liebst Community Runs, du sagst dir, Motivation entsteht durch ein geiles Team und du ziehst vielleicht auch andere mit. Ja, das sind so typische Muster. Jetzt haben wir aber auch natürlich da irgendwo ein gewisses Risiko. Und das Risiko da ist letztendlich die Selbstüberforderung, die wir haben, aus Loyalität. Was sind die Gedanken dazu? Zum Beispiel, ich will niemanden hängen lassen in der Gruppe. Oder ich bin bei jedem Lauf, ich bin immer dabei. Auch wenn du vielleicht gestresst bist, du hast eigentlich keine Lust, du kannst nicht, aber tief im Inneren sagst du dir, nee, ich habe ja versprochen, dass ich komme, eigentlich bin ich kaputt, aber ich kann ja jetzt auch nicht mehr absagen, ich gehe doch wieder hin. Ja, also alles das ist diese Selbstüberforderung aus so einer gewissen Zwanghaftigkeit, ich habe ja ein Versprechen gehalten und ich muss ja auch etwas für die Gruppe tun. Was passiert hier auch nochmal? Du läufst vielleicht schneller, als dein Plan es erlaubt, weil die Gruppe es tut. Ja, du bist immer so am Limit am Kämpfen oder vielleicht bist du derjenige, der immer so langsam läuft, um auch in der Gruppe, dass der Letzte auch mitlaufen kann und du läufst auch hier weit an deinem Ziel vorbei. Du könntest eigentlich viel schneller, aber du läufst einfach nicht auf deinem eigenen Leistungsniveau. Du läufst halt immer hinterher, weil du halt eben so orientiert bist, dass du sagst halt, okay, wenn wir schon mit der Gruppe laufen, dann laufen wir nur auch so langsam, dass auch selbst der Letzte in der Gruppe mitkommt. Dann habe ich zwar keinen Trainingsreiz, aber es erfüllt mich und ja, meiner Denkweise. Man könnte auch hier sagen, bei diesen Menschen ist es so, dass die Emotionen letztendlich die Körpersignale überlagern. Also hier ist ein ganz großer Faktor die Emotionen, die dafür verantwortlich sind, dass ich entweder mit der Gruppe mitlaufe oder dass ich auf den Letzten warte oder ja, dass ich halt die Dinge tue, um halt eben ein gutes Gruppenbild abzugeben. Ja, ich bin immer für andere da, dann hat das etwas auch mit deinen Emotionen zu tun und es überlagert letztendlich deine eigenen Körpersignale, die du vielleicht ignorierst, eben nur aus dieser Emotionssicht. Vielleicht, weil du halt eben, wie eben schon gesagt, ja, eigentlich mal auch lieber Nein sagen willst. Du würdest eigentlich ein Ja zu dir sagen, aber nein, du gibst dir wieder ein Nein und sagst, ja komm, ich stelle mich hinten an, ich mache es jetzt wieder nur für die Gruppe. Und das ist immer so das große Risiko letztendlich bei denjenigen, die ja die Gemeinschaftsläufer sind. Ne? Wie am Anfang schon gesagt, kein Typ ist gut oder schlecht. alles letztendlich hat seine Daseinsberechtigung. Nachher zählt, wie gut kriege ich alle Bereiche unter einen Hut. Und je besser man das hinbekommt, ja, desto leistungsfähiger ist man auch irgendwo. Strategien bei diesem Typen letztendlich sind erstens deine eigene Pace-Zonen klar kennen. Also du solltest erstmal auch wissen, ne, was sind denn so eigentlich deine Trainingsbereiche, die wirklich für dich passend sind, anstatt einfach nur irgendwie zu laufen. Dann solltest du definitiv als Strategie auch Solo-Einheiten einplanen, dass du auch einfach mal für dich alleine im Kern auch eine gute Trainingseinheit machst, die wirklich zu dir passt. Ja? Alle anderen Einheiten kannst du beispielsweise ja weiter mit der Gruppe machen, aber vielleicht machst du auch eine, die wirklich nur auf dich zugeschnitten ist. Dann auch in der Kommunikation einfach mal lernen zu sagen, heute regeneriere ich, heute gehe ich nicht laufen, mein Körper schreit nach Ruhe. Und dass man das auch kommunizieren darf und dass man halt eben nicht bei jedem Lauf dabei ist, sondern auch vielleicht mal sagt, okay, heute zählt nicht die Gruppe, heute zählt auch irgendwie mein Wohlbefinden und ich muss auch mal lernen, Nein zu sagen, ja, und nicht immer zu allem Ja und Amen. Und was ganz wichtig ist, du solltest immer die Gruppe letztendlich als Ressource nutzen, ja, als eine Möglichkeit, die dir hilft auch, ja, weil es dir halt eben auch Freude bereitet, aber eben nicht als Pflicht sehen, ne? Also es ist eine gute Ressource, eine gute Möglichkeit, sich mit Menschen zu vernetzen, mit Menschen zu verbinden, aber sehe es nicht als Pflicht an, dass du das immer so machen musst. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Typen, der Cortisol-Typ, also der Strukturgeber. Und was passiert hier? Hier wird immer Cortisol aktiviert bei Unsicherheit. Ja, es hilft auf der einen Seite, Fokus zu behalten, Planung zu haben und eine Struktur zu haben. Und so der typische Läufer ist eigentlich der, der exakte Trainingspläne hat, der eine perfekte Periodisierung hat, der alle Daten auswertet. Letztendlich ist Blau oder der Cortisol-Typ ist letztendlich die Grundlage für nachhaltige Leistungsentwicklung. Das große Problem aber dabei ist, dass wir hier einen unglaublichen Kontrollstress haben. Wenn beispielsweise das Training nicht wie geplant läuft, wenn sich das Wetter ändert oder wenn, was ganz schlimm, wenn meine Einheit ausfällt, was passiert? Es entsteht immer Stress. Und wenn wir ein chronisch erhöhtes Stresslevel haben, also wenn der Cortisolspiegel chronisch erhöht ist, dann haben wir auch einen schlechteren Schlaf, wir haben eine verminderte Regeneration und ironischerweise erzeugt das Sicherheitsbedürfnis eine Unsicherheit. Also es läuft eben die Gefahr, dass wir durch diesen erhöhten Stresslevel uns selber ja dazu zwingen, dass wir irgendwann keine Leistung mehr bringen, dass das Fass einfach überläuft. Und deswegen ist das einfach ein ganz, ganz großes Kontrollproblem, was wir haben, dass wir uns einfach mal nicht locker und leicht fühlen können, weil wir eben alles 100% perfekt machen wollen. Und sobald eine Komponente wegbricht, dann fällt dieses ganze Kartenhaus zusammen und ja, letztendlich bringt man dann auch so keine Leistung mehr. Und welche Strategien kann ich damit auf den Weg geben? Erster Punkt, 80% solltest du Struktur haben und 20% Flexibilität. Das fällt den meisten eben schwer, die haben halt eben 100% Struktur und eben 0% Flexibilität, dann wird es natürlich auch sehr schwer. Aber wenn du dir versuchst, das auf die Fahne zu schreiben, dass du jetzt ab sofort 80% eine gute Struktur hast, dann dürfen auch 20% ja, Kleinigkeiten kommen, wo man flexibel einfach sein darf und trotzdem damit seine Ziele erreicht. Dann solltest du vielleicht auch mal regelmäßig auch ohne Uhr laufen, also komplett ohne Daten, einfach mal aufs Gefühl. Dann brauchst du auf jeden Fall auch Plan B-Strategien, also oft haben wir immer nur Plan A. Und dann solltest du auch manchmal einen Plan B machen, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Das hilft auch ein bisschen diese, ich sag mal, wenn die Sicherheit von Plan A einfach wegbricht, dass man halt eben nicht wie Ochs vom Berg steht, sondern dann sagt, okay, jetzt habe ich aber noch Plan B im Petto, dann mache ich das halt eben. Und der letzte Punkt, dass du akzeptieren darfst, dass manchmal eine gute Trainingseinheit genug ist. Ja, es muss nicht perfekt sein. Wie war die Einheit? Ich habe sie nicht ganz perfekt gemacht, aber es war eine gute Einheit. Und gut genug bedeutet, ich darf es akzeptieren und damit hast du auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass du am Ende des Tages auch dein Ziel erreichen wirst, auch wenn es nicht perfekt war. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, gucken wir uns auch vielleicht nochmal so ein bisschen das Zusammenspiel an, der einzelnen Bereiche. und vielleicht auch typische Disbalancen. Es gibt nämlich auch gefährliche Kombinationen, wenn wir uns beispielsweise den roten Bereich angucken, also den leistungsorientierten Bereich und auch eben den Sicherheitsbereich. Ne? Dann kommt also der rote und der blaue Bereich zusammen. Dann sprechen wir einmal von Perfektion plus Leistungsdruck. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Kombination, ja, weil man halt eben, ja, versucht halt irgendwie perfekt zu sein und ich habe eine ganz, ganz hohe Erwartungshaltung und das ist meistens mit, ja, mit einer Reizüberflutung geht das einher und dann wird man da ganz, ganz oft in ein mentales Loch fallen. Was auch nicht so gut funktioniert, ist letztendlich gelb, also diese, ich sag mal, diese Leichtigkeit, die ich habe, weil ich vielleicht ganz, ganz viele Projekte habe. Ich will Trail laufen, ich will High Rocks machen, ich will eisschnell laufen. Ja, das ist einmal das, diese Reizüberflutung von dem, was du alles machen willst. Plus halt eben das Ego, du willst in allen Bereichen auch super gut sein, du willst Wettkämpfe machen, du willst dich auf alles maximal konzentrieren. Dann hast du halt eben so viele Dinge im Kopf und machst so viele Dinge gleichzeitig, aber hast nicht eine Sache, auf die du wirklich dich gut vorbereitest. Und dann werden alle nur so halbherzig gut, anstatt eine Sache richtig durchzuziehen. Ja, also auch das ist beispielsweise, wenn du, das haben auch viele in der Selbstständigkeit, die machen jetzt eine Sache und dann wird denen schnell langweilig, dann haben sie eine neue Idee und dann geht das nicht schnell genug und dann versuchen sie da alles perfekt zu machen und dann merken sie aber auch da wieder, ah nee, das funktioniert nicht, dann lassen sie es wieder sein. Aber hier ist es halt eben so, dass halt eben langfristig dranbleiben am Ende dann zu Erfolg führt. Und wenn du halt eben immer in dieser Reizüberflutung feststeckst, plus ein hohes Ego hast, was ja, was letztendlich deinen Wettkampfgedanken angeht, dann wirst du auch da deine Ziele nicht erreichen. Was auch nicht so gut funktioniert, ist der Gruppendruck, also der grüne Bereich, also diese Harmonie plus halt eben der Wettbewerbgedanke. Auch hier beißt sich das Ganze, ne? Du willst immer Harmonie und Geborgenheit, also du willst es allen recht machen, aber auf der anderen Seite willst du halt eben auch einen Wettkampf machen und auch das passt nicht wirklich zusammen. Ne? Also letztendlich, der ideale Zustand ist immer der, wenn alle Systeme miteinander zusammenarbeiten. Also gelb, also diese Inspiration, bringt letztendlich Entwicklung, die wir brauchen, weil wir halt eben kreativ sind, weil wir Ziele haben, weil wir uns entwickeln wollen. Dann brauchen wir aber auch die Leistung, also den roten Bereich. Wir brauchen irgendwo vielleicht Ziele, die wir uns stecken. Wir brauchen vielleicht Wettkämpfe, dass wir halt eben auch anfangen, in die Aktion zu kommen, weil wir uns entwickeln wollen und dieses Ziel erreichen wollen. Wir brauchen aber auch grün, letztendlich die Harmonie und Geborgenheit. Wir brauchen aber auch die Freude, dass wir Menschen um uns herum haben, sei es der Trainer, sei es Freunde, sei es Trainingskollegen, sei es das eigene Umfeld zu Hause. Das brauchen wir eben, um die Freude zu behalten und uns irgendwie verbunden fühlen. Jetzt habe ich aber einen Sprachhänger hier. Und wir brauchen natürlich auch blau, also was die Struktur bringt. Wir brauchen einen Trainingsplan vernünftig. Und wenn alles gut ausgeprägt ist, ja, dann haben wir letztendlich maximale Leistungen. Aber leider ist es nicht so einfach im Alltag und wir rutschen ganz oft in einzelne Bereiche ab und dann müssen wir uns irgendwie wieder sammeln und uns wieder zurückbringen. Und ich hoffe, das gibt dir heute so ein bisschen so den Einblick, wo du dich so gerade widerspiegelst und was du vielleicht tun kannst, um vielleicht wieder, ja, ausgeglichener zu werden. Und jetzt vielleicht noch so ein paar Fragen, die du dir am Ende stellen kannst, ne? Also, um in die Selbstanalyse zu gehen. Erste Frage, warum laufe ich wirklich? Was steckt eigentlich hinter deinem Laufen? Ist es, dass du einen Wettkampf hast? Ist es, weil Laufen dir vielleicht Sicherheit gibt? Ist vielleicht Laufen, weil es dir Freude bereitet, weil du mit Freunden das Ganze machst? Also frage dich mal wirklich, warum laufe ich wirklich? Zweite Frage, die du dir stellen kannst, was frustriert mich im Training? Geh mal in die Analyse, wenn du trainierst. Welche Punkte nerven dich in deinem Training? Was frustriert dich eigentlich? Frage Nummer 3, was gibt mir das größte Erfolgserlebnis? Ja, jetzt läufst du und was ist für dich das größte Erfolgserlebnis beim Laufen? Ist es, dass du eine neue Bestzeit aufstellst? Ist es, dass du mit Freunden laufen gehst und du dich dann über den Tag austauschen kannst, weil du vielleicht positive Nachrichten gehört hast oder weil du, ja, jemanden hattest, mit dem du vielleicht Gedanken teilen konntest, die du mit sonst niemandem teilen kannst. Ja, also was ist der größte Erfolgserlebnis beim Laufen? Vierte Frage, wie reagiere ich auf Trainingsausfall? Also wie gehe ich damit um, wenn ich krank werde? Wie gehe ich damit um, wenn eine Trainingseinheit ausfallen muss? Wie gehe ich damit um, wenn du eigentlich trainieren wolltest, aber jetzt ist doch keine Zeit da war und du spontan was anderes machen musstest? Ja? Auch das ist eine gute Frage für die Selbstanalyse. Und fünfte Frage, laufe ich für mich oder für Anerkennung? Auch das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und wenn du dir diese fünf Fragen beantwortest, kannst du dich selber ein bisschen in die Farben einbringen, ne, in welchen Bereichen du bist, um vielleicht dann die nächsten Schritte zu machen, um dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich werde aber diesen Motivkompass nochmal als Bild in die Gruppe packen. Hier unten in der Beschreibung findet ihr dann den Zugang zur Gruppe. Einfach anmelden und dann seht ihr das auch schon. Dann kann ich nur zum Abschluss sagen, Laufsport ist eben nicht nur körperlich. Laufsport ist Identitätsarbeit. Es ist eine neurobiologische Selbstregulation und es ist irgendwo ein Stück, ein Ausdruck deiner Motivstruktur. Und wenn du deine Motivsysteme kennst, trainierst du eben nicht härter, sondern intelligenter. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr konntet heute aus dieser, ich sag mal, etwas anderen Folge wieder etwas mitnehmen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst für den Podcast oder wenn ihr vielleicht die ein oder andere Folge auch mal mit anderen teilt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sage Tschüss, macht's gut, euer Coach Alex.